Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Veit Lindau über Männer, Frauen und alles darüber hinaus. Viel Freude mit der neuen Folge. Herzlich willkommen nochmal zur heutigen Folge Meditation Coaching and Life. Mein heutiger Gast ist Veit Lindau und der Name Veit Lindau ist einer der absolut größten und bekanntesten in dem ganzen deutschsprachigen Feld von Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und Coaching. Aber ein großer Name allein bedeutet erstmal noch nicht so viel auf einer inhaltlichen Ebene. Veit Lindau ist allerdings auch einer von den Leuten, die für mich persönlich in diesem ganzen Business am spannendsten, am interessantesten sind. Wir haben uns ein paar Mal miteinander unterhalten. Es war jedes Mal für mich sehr bereichernd. Auch sein Lebensweg, sein Werdegang, die Art, wie er zu diesen Themen gekommen ist, die Art, wie er mit diesen Themen umgeht, fasziniert mich. Und Veit ist auch sehr klar in seiner Haltung zu gesellschaftlichen Themen, zu politischen Themen, drückt diese auch sehr klar und direkt und offen aus und handelt sich dadurch nicht nur Freunde ein. Das ist auch sehr beachtlich und das finde ich super. Jetzt viel Freude mit dem Gespräch mit Veit Lindau. Ich habe heute als Gast Veit Lindau und ich freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hab mich auch sehr darauf gefreut.
Wenn ich bei dir auf Wikipedia gehe und mal den Wikipedia-Eintrag über Veit Lindau lese, da sind nämlich nur 8 andere Bücher überhaupt gelistet. Und außerdem steht da auch wirklich über das, was dir so im Leben passiert ist, quasi gar nichts. Also man findet, wo du geboren bist, aber dann steht da, dass du irgendwann dann 1994 mit deiner Frau zusammen quasi dein erstes Business gegründet hast und dass du irgendwann mal eine Heilpraktiker-Psychotherapie-Ausbildung gemacht hast. Aber das war es dann auch schon so ziemlich. Und mich interessiert einfach, wer ist Veit Lindau? Und wie bist du, also welcher Teil dieser früheren Geschichte auch hat dich geprägt und zu dem geführt, was wir jetzt alles von dir sehen und lesen und hören und so weiter. Und ich habe so 2-3 andere Pieces irgendwie durch einzelne Instagram-Sachen von dir und so weiter zusammengetragen und auch aus dem Buch, im neuen Buch beschreibst du zum Beispiel, dass du mal im Medizinstudium dich mit einem menschlichen Korpus beschäftigt hast. Und also so kommen für mich so die Pieces ein bisschen zusammen. So eine Heilpraktiker, Psychotherapie, okay, aber auch Medizinstudium und so weiter und so fort. Und was mich wirklich interessieren würde, wäre so ein bisschen so der Punkt, an dem du in deinem Leben irgendwie zum ersten Mal so ein bisschen so einen Ruf gespürt hast, so diesen Ruf zu diesem Bereich, diesen Ruf zu sagen, ich mache jetzt nicht nur eine Bäckerlehre oder bin Medizinstudent, sondern da gibt es irgendwie andere Dinge im Leben, die mich interessieren, an mir, an anderen Menschen, an unserem Zusammensein. Wie ist das entstanden bei dir?
Also erstmal danke für den Hinweis mit Wikipedia. Sowas geht mir immer so am Arsch vorbei, aber ich werde das mal checken lassen, weil ist schon cool, wenn das aktuell ist. Also, fette Frage, die du da stellst, Kurs. Also für mich gibt es so eine unglaublich lange Phase in meinem Leben, in der ich sehr, ich würde mal sagen, relativ instinktiv meinem Ruf gefolgt bin. Also eigentlich mehr oder weniger so Versuch, Irrtum, nee, das ist es nicht. Also zum Beispiel so bin ich im Medizinstudium gelandet. Es war damals, also ich komme aus einer Ärztefamilie und meine Zensuren waren gut. Ich habe mich naturwissenschaftlich sehr interessiert. Also es war quasi so, wie so fast so folgerichtig, okay, wirst halt auch Arzt. Und ich habe eigentlich erst in diesem Studium realisiert, dass ich keine fucking Ahnung davon habe, was ich wirklich will, sondern dass ich Ideen davon habe, was gut in diese Gesellschaft passen würde. Aber was ich will, wusste ich nicht. Mhm. Und das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess. Zu spüren, da ist eine Menge Power, eine Menge Kraft, auch eine Menge Frust. Und gleichzeitig, also wenn mich damals jemand gefragt hätte, ja, Veit, was willst du denn? Wofür bist du hier? Das war die schlimmste Frage, die du mir hättest stellen können. Mhm. Und das, schiebe ich deswegen vorweg, weil das ganz gut erklärt, warum Berufung so ein wichtiges Thema meiner Arbeit ist. Also ich glaube, dass jeder Mensch einfach für einen ganz bestimmten Seelenpfad geboren worden ist und dass es extremes Leid auslöst, wenn wir diese Spuren nicht finden. Mhm. Und tja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe zum Beispiel lange Zeit mich sehr autodidaktisch nach vorn bewegt und im Grunde genommen ist es immer dieselbe Logik. Also ich finde ein Problem, entweder mein eigenes oder das von jemand anderem. Ich interessiere mich sehr für menschliche Probleme, muss ich dazu sagen. Ich sehe die als spannende Herausforderung. Dann finde ich die Lösung dazu oder eine Lösung, probiere die für mich selbst aus. Wenn es für mich funktioniert, muss ich es rausbringen. Also ich bin, ich habe einen obsessiven, also ich sag mal so, wenn es Reinkarnation gibt, dann bin ich bestimmt mal Prediger gewesen. So, also wenn ich was finde, was ich für wertvoll erachte und was auch wirklich funktioniert, dann muss ich das rausbringen. Und so habe ich mich lange Zeit vorwärts bewegt. Und dem einen Namen zu geben, sowas wie Coach, Trainer oder, also ich zucke heute noch zusammen, wenn mich jemand spiritueller Lehrer nennt, weil, also letzten Endes ist es das auch, aber das sind für mich alles so Begriffe, mit denen ich mich lange Zeit überhaupt nicht identifiziert habe. Mhm. So. Also das ist alles sehr aus dem Innen heraus gewachsen und macht es eigentlich immer noch. Also ich fühle mich sehr geführt. Deswegen heißt unsere große Firma auch Life Trust. Ich fühle mich extrem geführt vom Leben. Wenn man kooperiert, wenn man nicht bockig ist.
Wie hast du denn da im Medizinstudium, als dir bewusst wurde, okay, ich check hier vielleicht, was von mir erwartet wird. Ne? Und ich bin auch gut in dem, was ich mache.
Ja.
Aber ist es wirklich das, was ich möchte? Und das wäre ja wahrscheinlich genau so ein Problem, was du identifiziert hast, von dem du gerade gesprochen hast. Ne? Du merkst, da gibt es ein Problem, du identifizierst das und dann sagst du, okay, jetzt gucke ich, wie löse ich das? Was ist da bei dir passiert in dem Moment, also in dieser Phase?
Das war auf der einen Seite eine unglaublich schöne Phase. Ich komme aus Ostdeutschland und also ich habe dieses erste Jahr Medizin schon abgeschlossen, in dem Jahr, in dem die Mauer fiel. Also da kam unglaublich viel zusammen. Mhm. Und wir haben damals, ein guter Freund und ich, wir haben all unser Geld zusammengenommen, haben es in Westmark umgetauscht und sind für 3 Monate nach Amerika geflogen und haben da on the road nachgeholt. So, also wirklich, ich sage mal, Geschichte im Schnelldurchlauf. Also von Hippie-Dasein, Drogen und so weiter, Rock'n'Roll. Und das war eine Zeit, die auf der einen Seite für mich total beflügelnd war, weil ich gemerkt habe, wow, mir steht plötzlich eine ganze Welt offen. Und auf der anderen war es ganz, ganz schlimm, weil ich plötzlich eigentlich gemerkt habe, dadurch, dass ich Alternativen hatte, dass ich nicht weiß, was ich will. Also, dass ich hundertprozentig genau weiß, was gut passen würde, was ich wusste definitiv, was meine Eltern von mir wollen. Ich war gut im Studium, habe sogar ein Stipendium gekriegt, aber ich habe plötzlich, wann immer ich in meine Zukunft geschaut habe, ich habe mich nicht in so einem weißen Kittel sehen können. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich, wie gesagt, ich hatte keine Alternative. Also aus dem Nichts heraus zu kreieren, das ist eigentlich erst später eine Freude für mich geworden. Am Anfang war das ganz schlimm, ganz peinvoll. Also ich bin vom Sternzeichen Stier, vielleicht liegt es daran, aber ich wollte mal Sicherheit. Ich wollte einfach, ich wollte gern vom Leben den 10-Jahres-Plan und den gab es damals einfach nicht. Ja.
Ja. Und das zu fühlen, ich meine, ich glaube, das ist ja was vor allem in der jetzigen Zeit habe ich das Gefühl, dass viele Menschen genau das nachfühlen können. Ne? Mhm. Es gibt ein sehr großes, vielleicht ist es nicht, dass die Leute so ein scharfes Bewusstsein dafür haben, vielleicht was die Gesellschaft von ihnen erwartet und so weiter. Aber es gibt ja trotzdem Bewusstsein dafür, dass es ein riesiges Angebot gibt. Ne? So, also du hast Zugriff potenziell auf ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Optionen und du kannst dir deine Infos jetzt überall suchen und du hast das Internet und du kannst alles ergoogeln und manchmal stimmen sogar die Wikipedia-Einträge dann einigermaßen. Ja? Und du hast also dieses große Ding und trotzdem, obwohl wir so viel Angebot haben, hat man ja das Gefühl, dass die Leute vielleicht immer weniger damit in Kontakt sind, was sie für sich eigentlich wirklich bedeutungsvoll finden. Du hast es eben, glaube ich, Seelenpfad genannt. Hast du auch den Eindruck, dass quasi der Kontakt zu diesem Seelenpfad für die Menschen zurzeit eher schwieriger wird?
Ich glaube, dass es ganz generationsverschieden. Also zum Beispiel, wenn ich mir die Generation meiner Tochter anschaue, die ist jetzt 30 oder die danach, die 20-Jährigen, die haben ja quasi eigentlich genau das entgegengesetzte Problem von dem, was ich hatte damals. Also ich hatte zu wenig Alternativen und die haben einfach zu viel und gehen meines Erachtens, wenn ich den so lausche, mit einem so brutal überhöhten Anspruch an das Leben heran, auch wirklich an sich selbst. Das muss also an allen Ecken und Kanten knallen und Erleuchtung und Startup, das muss alles gleich zusammen sein. Also da hatte ich fast Glück, weil ich bin sozusagen aus dem Osten in diese Fülle reingekommen und habe mich erstmal da voll ausgetobt. Aber zu deiner Frage, ich denke, das ist eine der zentralen Fragen der Menschheit in den nächsten 10 bis 20 Jahren sein wird. Also weil Konsumgesellschaft, ich glaube, es ist allen mittlerweile klar, das haben wir abgegrast, egal wie bequem es ist. Es erfüllt uns nicht wirklich. Die Erde fuckt langsam ab. Und ja, also ich glaube, überhaupt wieder Sinn oder Tiefe ins Leben zu bringen und neben all dem, was wir weltlich zu meistern haben, sich die Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich wirklich und was ist das Credo meines Lebens, ist ganz sicher mit einer der psychischen Überlebensaufgaben in den nächsten 10 bis 20 Jahren, da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich glaube auch, dass ganz viele Depressionen und Burnouts, die heute entstehen, gar nicht wirklich aus zu viel Arbeit entstehen, sondern aus zu viel sinnloser Arbeit.
Wie war das? Also ich habe jetzt gehört, okay, Amerika und diese Fülle und da reinzusteigen und klar war das ein anderer Moment. In dem vorherigen Gespräch haben wir mal darüber gesprochen, dass du ja auch recht früh und ziemlich intensiv Kontakt mit Meditation hattest und mit einer meditativen Tradition wirklich. Also nicht nur, ich gehe jetzt mal zum Training oder ich gehe jetzt mal irgendwie hier auf zwei Achtsamkeitsabende, sondern dass du da eine Zeit lang sehr involviert warst und sehr wundervolle Erfahrungen gemacht hast, aber auch sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht hast. Und ich weiß nicht, wie viel du davon teilen möchtest, aber ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen darüber mit mir sprechen magst, denn ich erlebe das in meinem Umfeld manchmal, aber auch jetzt ein bisschen auch in der größeren, breiteren Öffentlichkeit, dass in den letzten Jahren immer wieder Probleme aufgetreten sind damit, dass Menschen sich einer Meditationstradition oder einer Yoga-Tradition anvertraut haben, dort gelernt haben, viele Jahre dort verbracht haben und vielleicht auch eine ganz innige Beziehung aufgebaut haben zu ihren Lehrerinnen und Lehrern und dann teilweise sehr schwer enttäuscht worden sind. Also da gibt es Vorwürfe von sexuellem Missbrauch in verschiedenen Traditionen und so weiter. Und ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen, weil wir ja da auch, weil es ja viele Leute gibt, die auf einer Suche sind, denen etwas fehlt vielleicht im Leben, die sich selbst erforschen wollen und sich ja dann auch vielleicht vertrauensvoll eben an Lehrerinnen und Lehrer und so weiter wenden. Ne? Und wenn dann solche Dynamiken entstehen, kann es ja auch echt großen Schaden anrichten. So. Und genau, da wollte ich dich einfach mal fragen, was du aus deiner persönlichen Geschichte dort vielleicht teilen magst. Und vielleicht auch was du als Lehre für dich daraus gezogen hast und was du davon mitnimmst oder vielleicht auch mit anderen da teilen magst.
Ich würde gerne zwei Sachen teilen. Also erstmal für mich so, also für die Art, wie ich gestrickt bin, ich bin eigentlich ein sehr, ich sage jetzt mal, visionärer und eher disziplinloser Mensch, ist Achtsamkeit und Meditation eigentlich immer was ganz Uncooles gewesen. Ja? Also so das Antidot von dem, was ich will, mich auf den Arsch setzen und nur einen Atem beobachten, habe ich immer assoziiert mit, da passiert ja nichts. Und ich bin ehrlich gesagt nur zur Meditation gekommen, weil meine damalige Freundin, in die ich gerade frisch verknallt war, die ist in so ein Meditationsretreat gefahren und ich wollte sie einfach nicht alleine dahin gehen lassen. So, wenn ich gewusst hätte, dass ich sie 10 Tage nicht sehen darf, weil sie im Frauenteil sitzt und dass ich 10 Tage lang nur auf meinem Arsch setze, wirklich 12 Stunden am Tag, und meinen Atem beobachte und mir meinen Shit angucken darf, wäre ich da nie hingegangen. Und gleichzeitig war das die absolute Befreiung und ist es noch. Also wenn du mich fragst, wenn ich nur eine Sache mitnehmen könnte auf eine Insel, dann wäre es die reine buddhistische Form der Meditation, weil es einfach für mich lebensrettend ist und auch für diese unglaublich spannende Diskrepanz, die wir alle in uns haben, nämlich, dass wir alle eigentlich noch ein Tier sind, mit so einem Schuss Bewusstsein obendrauf, ist das für mich die Lösung, weil Meditation einfach die Spannung zwischen Reiz und Reaktion, also die dazwischen, das ein bisschen vergrößert und ich mehr Chancen habe, mich würdevoll zu entscheiden. Also deswegen stehe ich total auf Meditation. Auch wenn ich auch heute noch erstmal immer zu tun habe, mich auf den Arsch zu setzen, aber dann tut's gut. Und zu dem anderen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dadurch, dass uns, also wir sind ja, wir haben ja im Westen, finde ich, nicht wirklich eine echte spirituelle Tradition. Wir haben die Kirchen, das ist für mich Religion, aber so eine richtig spirituelle Tradition zum Beispiel, also wo es tatsächlich auch Lehrer und Lehrerinnen und Schülerinnen gibt, die haben wir ja nicht. Und das führt meines Erachtens dann halt auch oft zu Stilblüten, die sehr schmerzhaft sind. Und ich habe über, ich glaube, 5 Jahre eine sehr, sehr intensive Beziehung mit dem spirituellen Lehrer gehabt. Ich möchte es überhaupt nicht missen, gleich vorweg. Also weil das war der erste Moment in meinem Leben, in dem ich mich komplett hingegeben habe. Also das war wirklich so, ich sag mal so, der hätte damals alles von mir verlangen können. Und von außen sah das bestimmt an manchen Stellen gruselig aus. Aber ich habe da eine Läuterung meines Egos erfahren, die ich weiß nicht, wie ich das sonst hätte hinkriegen sollen. Also ich sage auch heute noch, diese tiefe, reine Hingabe, die ich da empfunden habe in dieser Beziehung, ist ganz sicher auch ein Fundament der Beziehung zu Leo, zu Andrea, zu meiner Frau, weil ich da einfach erfahren habe, wie tief ich mich hingeben kann und wie rein meine Hingabe ist. Und ich habe dann auch, also die zweite Hälfte war schmerzhaft und war geprägt durch Missbrauch, war geprägt durch nicht angesprochene, nicht integrierten Schatten und war brutal schmerzhaft für mich, weil ich damals so das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du eine spirituelle Tradition findest, bei der du das Gefühl hast, oh, das ist es, das ist es. Und dann hast du das Gefühl, du musst die verlassen, weil du mit dem Lehrer nicht klarkommst. Also ich hatte damals wirklich das Gefühl, das ist es jetzt für das Leben. Für das Leben habe ich es vermasselt. Ich habe es einfach vermasselt. Ich komme in die Hölle. Ich habe es verloren.
In dem Moment, in dem du das Gefühl hattest, dass du dich da dort lösen musst, hast du gedacht, boah,
also, das ist... Also das war... Also seitdem weiß ich, dass spiritueller Missbrauch unglaublich traumatisierend sein kann. Für mich war es im Nachhinein was unglaublich hilfreich, weil mich hat dieser Konflikt so quasi wieder zurück in die Welt geschleudert. Und ich habe für ein paar Jahre dann, hättest du mich jagen können mit Begriffen wie Spiritualität und Meditation. Ich hatte damals zu dir gesagt, ist alles Scheiße, ist alles Lüge, vergiss das alles.
Du bist komplett dann ins Gegenteil geschwankt.
Quasi. Exakt, so. Und das hat echt Aufarbeitung gebraucht, bis ich gemerkt habe, also die Reinheit meiner Hingabe, die ist unberührt von dem, was da drüber hinweg passiert ist. Und gleichzeitig ist die Wunde des Missverständnisses, was ich da erfahren habe, für mich eine unglaublich heilsame Erfahrung jetzt im Nachhinein, weil ich mich eigentlich konstant in einem Gebet befinde, möge mir das bitte niemals mit den Menschen passieren, die mich als Lehrer begreifen. Ja.
Das ist sehr, also ein starker Satz, ja.
Ja. Also das ist, ich habe damals auch, kann ich noch erinnern, als ich dann irgendwann gemerkt habe, also ich kann mich dieser Verantwortung nicht entziehen. Ich bin, ob ich will oder nicht, bin ich einfach Lehrer. Also entweder ich verstecke mich oder ich bin es einfach schon allein dadurch, dass ich existiere und dass ich rausgehe und dass ich das Maul aufmache. Ich habe mir das richtig auf meinen Körper tätowiert, weil mir das so eingebrannt hat damals in der Beziehung zu meinem Lehrer, wie irritierend das ist, wenn sich zwischen dich und Gott ein anderer Mensch stellt. Also das ist einfach nicht die Aufgabe eines Lehrers oder einer Lehrerin. Der sollte auf Gott oder die Wahrheit deuten und dann sollte er gefälligst aus dem Weg gehen. Aber wenn ein Mensch sich dazwischen stellt, das ist auch mein Problem mit Kirche, wenn sich ein Priester oder ein Papst dazwischen stellt, das ist furchtbar. Ja, und das ist so ein tragisches Missverständnis.
Was teilweise ja sogar Teil der Doktrin ist, ne, zu sagen, es gibt keinen Weg zu Gott, außer durch.
Exakt, genau, ja. Also, die Hingabe an diesem Prozess liebe ich total, weil wir auch gerade von jüngeren Generationen gesprochen haben, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es dass da das fehlt. Also es fehlt der Altar, auf dem ich meine Ego niederlasse, sondern da ist so viel Wollen da. Mhm. Und ich kenne das. Ich will ja auch ganz viel vom Leben. Aber wenn du nicht mindestens einen Altar hast in deinem Leben, sei es die Liebe zu deiner Frau oder zu deinem Mann oder eben auch die Liebe zu einer spirituellen Tradition, dann ätzt Ego einfach total ab. Und dann wird dich das einfach immer wieder auf so viele verwirrende Pfade schicken. Deswegen bin ich sehr dankbar, um das abschließend zu sagen, für die Erfahrung. Also sowohl für das Licht als auch den Schatten.
Hättest du für jemanden, der oder die sich so einer spirituellen Tradition zuwenden möchte, hättest du da irgendwie eine Empfehlung oder gibt es irgendwelche Warnsignale, wo du im Nachhinein sagen kannst, hey, wenn dir das und das da widerfährt oder wenn dir deine Lehrerin, dein Lehrer folgende Dinge sagt oder eben nicht sagt, dann sei vorsichtig. Also praktizier die Hingabe, mach das, gib dich. Ne, es ist wahnsinnig wichtig, dass du diesen Weg gehst, aber wenn die und die Sachen sind, Vorsicht. Gäbe es da irgendwas?
Ja, der Witz ist, dass tatsächlich die katholische Kirche eine super gute Zusammenfassung hat. Einfach mal googeln nach Eigenschaften einer Sekte. Mhm. So, und da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Also es fängt an damit, wenn jemand anfängt einfach, also allein wenn eine Dichotomie entsteht zwischen, aha, da sitzt einer, der hat oder die hat, ja, also schon allein symbolisiert durch, keine Ahnung, durch eine Art von Thron und Jüngern drumherum. Und die, die im Raum sitzen, haben es einfach nicht. Das kann nicht gut gehen. Ja. Und da muss ich jetzt an der Stelle auch mal die sogenannten Gurus in Schutz nehmen. Die landen quasi auch in einer brutalen Projektionsfalle. Also wenn du die ganze Zeit da vorne sitzt und Leute himmeln dich an, wenn du dann nicht, wie ich zum Beispiel, eine sehr, sehr scharfgeistige Frau an deiner Seite hast, die dich von diesem Sockel immer wieder runterholt, dann gibt das einfach dieses Projektionsspiel, ja. Also das, wenn sich jemand überhöht, wenn dir jemand deine Fehler spiegelt, dafür gehst du ja auch zu jemandem, Lehrer, Coach oder was auch immer. Mhm. Aber wenn in diesem Spiegeln der Unvollkommenheit eine Art, ein Geschmack von Schuldzuweisung drin ist, von ey, das ist nicht cool oder du bist sündig, etc., das ist immer Machtmissbrauch. Das ist fucking Machtmissbrauch. Also wenn jemand nicht in der Lage ist, in Liebe auf deine Unvollkommenheit hinzuweisen, und ich stehe jetzt gerade, ich sage jetzt gerade überhaupt nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich versuche darauf zu achten. Ja? Wenn jemand dir sagt, was du essen sollst, was du anziehen sollst, anstatt dir, wenn du fragst, meinetwegen einen Tipp zu geben oder aber letzten Endes auch immer wieder zu sagen, wähle bitte für dich selbst. Mhm. Wenn jemand seinen eigenen Weg nicht geht, also die schnellste Art, das rauszufinden, ist tatsächlich, wenn du merkst, du fängst an, jemanden zu bewundern, fang mit ihm irgendeine Art von Projekt oder Business an, in dem es um Geld geht. dann wird es ganz schnell offenkundig, wie viel Schatten da noch im Spiel ist. Also den Lehrer oder die Lehrer noch wirklich herauszufordern. Also nicht im provokativen Sinne, so habe ich das früher mal gemacht in der Schule. Einfach, ich wollte Autoritäten einfach abschießen. Nee, aber im Sinne von, hey, ich bin kurz davor, mich tief auf dich einzulassen. Was für eine Art von Schattenarbeit machst du? Wie gehst du mit den Ängsten um, die ich habe? Ja, Punkt. Und dann optimalerweise 2-3 gute Freunde in deine Umgebung zu installieren, die nicht in diesem Dunstkreis sind und denen du einfach sagst, pass auf, also wenn diese spirituelle Tradition nicht dazu führt, dass ich gelassener werde und dass ich mit allen Menschen besser kann und nicht nur mit meiner Sangha, sondern wirklich mit allen Menschen, mit dem Bauarbeiter in der Currywurstbude genauso wie mit der Frau an der Kasse im Supermarkt, dann gib mir hier dieses Schreiben, was ich im Vorfeld selbst aufgesetzt habe, in die Hand. Also es ist soweit. Ja.
Es ist vor allem das Letzte, ist ein sehr schönes praktisches Ding, finde ich.
Ja.
So wirklich warum denn nicht? Wirklich zu sagen, ey, ich lasse mich da auch auf ein krasses Abenteuer ein, vielleicht, was Risiken birgt. Hier ist ein Brief. Und wenn ich da irgendwie zwischendrin rauskommen sollte und irgendwie das was du beschrieben hast, eben nicht der Fall ist. Ich nicht genauso freundlich bin zu meiner Lehrerin oder meinem Lehrer wie zum Kellner oder zur Kellnerin. Ja. Ne? Dann zeig mir diesen Brief hier.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes, praktisches Ding. Und auch dieses Herausfordern. Ich glaube, es gibt ja manchmal eher die Möglichkeit, also manchmal ist man ja den Lehrerinnen und Lehrern recht nah und manchmal ist man denen ja auch fern. Ne? Also da gibt es manchmal vielleicht ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt direkt ein Business da anzufangen oder herauszufordern oder sowas. Ne? Aber ich glaube, das Prinzip ist irgendwie schön. Es gibt im Buddhismus so einen Spruch, also im tibetischen Buddhismus sowas. Erstens, man sollte sich den Lehrer 3 Jahre angucken. Und wenn man dann sagt, okay, das ist mein Lehrer, dann sagt man das dem Lehrer und dann guckt sich der Lehrer 3 Jahre dich als Schülerin oder Schüler an.
Ja.
Und wenn nach diesen 6 Jahren quasi alles noch irgendwie im Lack ist, dann könnt ihr so, ne, quasi, dann geht's los. Und eine Sache, die ich auch sehr schön fand, ist, die beste Lehrerin oder der beste Lehrer ist der 3 Täler entfernt wohnt.
Mhm.
So. Um vielleicht auch irgendwie gar nicht so sehr involviert zu sein in so eine super persönliche Sache vielleicht irgendwie, ne? Also vielleicht ist es gerade gut, sehr persönlich involviert zu sein, wie du es sagst, weil da bekommt man schnell eine Antwort, so auf die Frage, ist das wirklich real? Und vielleicht, also ich weiß nicht, wie siehst du das, vor allem auch in Bezug auf diesen Hingabeaspekt? Meinst du, es ist möglich, quasi 3 Täler entfernt zu sein? Meinst du, es ist möglich, irgendwie mit so einer gewissen, zumindest mit einem persönlichen Abstand zu Lehrerin oder Lehrer trotzdem eine innige Beziehung zur Tradition aufzubauen, also zur Praxis, weißt du, wie ich meine?
Es gibt ja diesen ist für mich wahrscheinlich der beste Spruch, den ich je gehört habe zur Lehrer-Schüler-Beziehung. Es ist nicht die Qualität des Lehrers, es ist die Qualität des Schülers, die Beziehung ausmacht. Und so glaube ich, also wenn zum Beispiel, wenn deine Hingabe, deine Entschlossenheit rein sind, dann kannst du dich vor ein Bild von einem verstorbenen Guru setzen und es wird die Post abgehen, ja. Und wenn du aber einfach nur beim Guru-Hopping bist, dann setzt du dich deinem Guru auf den Schoß und du wirst es einfach nicht checken, weißt du? Du wirst dich dann sonnen in dem Gefühl von, boah, ich bin ihm so nah aber letztendlich ist es einfach nur ein Trip.
Veit, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wir sind ein bisschen drüber. Ich hoffe, wir konnten einige Sachen klären, die Wikipedia nicht geklärt hat.
Ich würde mich total freuen, wenn du dem Buch eine Chance gibst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du dir total vertraust. Dass du dir vertraust und dass du losgehst. Also, dass du das, was wir gerade besprochen haben, also mal so richtig wörtlich nimmst, dass dort, wo du lebst, Schöpfung stattfindet. Ja, und dass es viel zu schade ist, die in irgendwelchen abgedroschenen Loops zu verbringen, sondern lebt dein Abenteuer, würde ich sagen.
Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willeke. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.